Ich freue mich sehr, sehr wirklich, bei euch hier in der Schweiz zu sein. Waren wir schon jahrelang nicht mehr, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, begegnet uns hier viel Schönheit, Herzlichkeit und das freut uns sehr. Und wir haben zwei heikle Themen, die ich referieren darf heute und morgen über die Gender-Ideologie und die Corona-Krise. Heute, Teil 1, geht es um die Gender-Ideologie, Instrumentalisierung von Recht und Psychiatrie, wie das Abnorme im Menschen salonfähig gemacht wird. Hier sehen wir gleich ein Beispiel dafür, wie das Abnorme im Menschen salonfähig gemacht wird. Ich glaube, ich muss das auch erklären für die Aufnahme, denn die sehen ja nicht, was ihr jetzt seht hier. Das hier ist also ein schwangerer Mann und eine Transfrau. Und das Ganze ist eine Werbung, ein riesiges Werbeplakat, das überall in Deutschland hängt, um das Abnorme im Menschen salonfähig zu machen. Und ich könnte euch hier noch weitere Beispiele erzählen, ekelhaft. Mich ekelt es schon, darüber überhaupt zu reden. Aber denkt nicht, dass es in der Gender-Ideologie um Homosexualität oder Transsexualität nur geht, sondern es geht um viel mehr, um viel Schlimmeres eigentlich noch als diese Dinge. Hier ein kleiner Überblick, was ich heute sagen möchte. Zur Einleitung möchte ich einen kurzen historischen Überblick geben, dann das eigentliche Thema, die Gender-Ideologie und wie auch diese Ideologie sich gerade in den letzten 20 Jahren zugespitzt hat, sich radikalisiert und immer aggressiver wird, insbesondere gegen uns Christen. Nach der Schlussfolgerung möchten wir uns die Frage stellen, das war der falsche Knopf, hier, was können wir tun? Denn, ich nehme es gleich vorweg, es sollte nicht so sein, dass uns diese Dinge ängstigen und entmutigen, sondern im Gegenteil. Und ich möchte hier kein Plädoyer dafür halten, dass wir den Sand in den Kopf stecken und resignieren. Denn das könnte einem so zumute sein, wenn man diese Dinge alle erlebt. Und ich möchte schließen mit dem Wort Gottes für die Gender-Ideologen und aber natürlich auch für uns. Ich beginne mit einem Wort Jesu, das uns überliefert ist bei den Synoptikern, den drei Evangelien, wo Jesus viel Wert darauf legt, dass er uns sagt, achtet auf die Zeichen der Zeit. Das Wetter könnt ihr beurteilen, aber die Zeichen der Zeit nicht, sagte er seinen Zeitgenossen damals. Das soll bei uns nicht so sein. Wir wollen auf die Zeichen der Zeit achten. Und zwar wie? Nicht einfach so, dass wir sie beobachten und sehen, was in der Welt geschieht. Das tut jeder. Jeder hört Nachrichten und wird dadurch in die Irre geführt. Wird verführt, wird in die Irre geführt. Und das ist das Erste, das er uns sagte und die Apostel nach ihm auch. Lasst euch nicht verführen. Bitte, liebe Geschwister, lasst euch nicht verführen, lasst euch nicht irre machen. Hört nicht auf die Medien, hört nicht auf die Politiker, hört nicht auf die Welt, sondern hört, lest im Wort Gottes und lasst euch prägen und leiten vom Wort Gottes. Das möchte ich an den Anfang stellen. Und wir möchten dieses Thema, diese beiden Themen morgen noch brisanter, weil wir kommen, wie gesagt, aus den letzten 50 Jahren immer mehr in die Gegenwart und die Corona-Epidemie betraf uns ja in den letzten 2 Jahren erst, während Gender schon mindestens 50 Jahre sein Unwesen treibt. Das zweite Kapitel des zweiten Thessalonicherbriefs betrachten und das können wir jetzt natürlich nicht komplett durchgehen. Deshalb habe ich hier mal nur 2 Verse herausgenommen, die besonders dieses Thema angehen. Und ich möchte damit auch zeigen, wie der Feind wirkt in Deutschland, in der Schweiz, in Europa und in der ganzen Welt. Das ist ein weltweites Phänomen. Und es geht hier um den biblischen Begriff, wörtlich der Anomia. Nomos ist im Griechischen das Recht, das Gesetz. Und A ist die Vorsilbe und bedeutet das Gegenteil. Also am besten übersetzt mit Un im Deutschen. Unrecht. Ungesetz sagt man nicht. Also gesetzlos oder gesetzwidrig. Das ist das, worum es geht. Die Gesetzwidrigkeit. Und wir wissen aus dem Wort Gottes, die Gesetzlosigkeit ist Sünde. Versteht ihr? Darum geht's dem Feind, dass er uns zur Sünde verleitet, zur Trennung von Gott. Wir sollen von Gott und dem Wort Gottes und dem Geist Gottes nichts mehr im Sinn haben. Wir sollen ihm nachfolgen. Wir sollen den Antichrist anbeten und ihm folgen. Darum geht's, diesen Geist, der da dahinter steckt, hinter dieser Gender-Ideologie. Und das nennt Paulus im 11. Vers einen Geist, eine Kraft, eine wirksame Kraft des Irrwahns. Und liebe Geschwister, schaut mal, was hier geschehen ist in den letzten 2 Jahren. Wenn das kein Irrsinn ist, sage ich als Psychiater, dann frage ich euch, was ist dann Irrsinn? Was ist Irrwahn? Und ich kann einem psychiatrisch wähnenden Patienten, einem Patienten mit Paranoia, kann ich nicht erklären, dass er wähnt. Ich muss in sein Warnsystem einsteigen. Liebe Geschwister, in was für ein Warnsystem müssten wir hier einsteigen? Wahnsinn, Wahnsinn, was hier abgeht. Achtet auf die Zeichen der Zeit. Was sind denn, gut, die Zeit, denke ich, ist jedem klar von uns, wir leben nicht mehr in der Moderne, in der wir aufgewachsen sind, unsere Generation. Das war eine andere Zeit. Wir leben mittlerweile in der Postmoderne, wo es bestimmte Zeichen, ich habe hier nur mal 3, wir sind ja immer noch bei der Einleitung, aufgezählt. Das ist erstens die Relativierung, das bedeutet, dass es eine objektive Wahrheit gar nicht mehr gibt. Wenn wir heute den Menschen vom objektiv wahren Evangelium erzählen, dann sagen die zu uns, was willst du, das ist deine Meinung, ich habe meine. Eine objektive Wahrheit gibt es nicht. Und wenn wir dann auch noch von einer Wahrheit in Person reden, bekommen wir dieselbe Frage, die auch Pilatus unserem Herrn gestellt hat. Was ist Wahrheit? Darüber können wir philosophieren. Zweitens, die Pluralisierung ist eine Vielfalt des Erlebens und Verhaltens, das nicht nur in der Gesellschaft, nicht nur in der Welt, sondern bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, besonders auch in die Landeskirchen und hier besonders in die evangelische Landeskirche eingedrungen ist. Aber auch in den Freikirchen. Wir wählen unsere Ältesten, wir haben demokratische Elemente. Demokratie ist etwas Griechisches, nichts Biblisches. Und drittens die Kontextualisierung. Das bedeutet, dass wir das Wort Gottes anpassen an unser Denken und an unsere Kultur. Da ist ein ganzer Zweig, eine ganze Bewegung ist daraus entstanden, die sogenannte emergente Bewegung. Und jetzt frage ich euch, passen wir das Wort Gottes unserem Denken an? Oder sollen wir nicht vielmehr unser Denken dem Wort Gottes anpassen? Was meint ihr? Ich denke, die Frage ist doch klar. Und wir dürfen uns hier noch einmal, wir dürfen uns hier nicht verführen lassen. Ich komme zum historischen Überblick und möchte einen weiten Bogen spannen bis ins 19. Jahrhundert. Denn was wir hier erleben, ich nehme es vorweg, ist Neomarxismus. Und die Wurzeln sind zu finden bei Karl Marx und Friedrich Engels schon im Jahre 1848. Ich möchte es jetzt schnell machen, weil ich merke, die Zeit wird eng. 5 Punkte des Kommunistischen Manifestes aus dem 19. Jahrhundert. Erstens die Aufhebung des Privateigentums, das forderte Marx und Engels damals schon. Die Aufhebung des Privateigentums einschließlich aller Produktionsmittel. Zweitens die Aufhebung der Familie, das ist vielen schon wieder in Vergessenheit geraten. Erinnert euch vielleicht, was ihr in der Schule gelernt habt. Und an die Stelle der häuslichen Erziehung soll die gesellschaftliche Erziehung treten. Fordern Marx und Engels vor fast 200 Jahren. Drittens die Aufhebung der Nationalität, die internationale. damals schon. Der Antichrist will nicht nur national begrenzt, sondern weltweit wirken. International. Die nationalen Souveränitäten müssen aufgelöst werden. Viertens, ganz wichtig für uns, das müssen wir sehen, worum es hier geht. Sie fordern die Abschaffung von Religion und Moral. Die Abschaffung von Religion und Moral. Ihr kennt vielleicht sicherlich das berühmte Sprichwort von Marx: Religion ist Opium fürs Volk. Also Religion ist Gift, meint er damit. Er meint damit nicht ein Opioid, das Schmerzen lindert. Und fünftens, damals, aus damaliger Sicht, musste die Demokratie, also die Volksherrschaft, erst noch erkämpft werden. Wir müssen das aber aus heutiger Sicht sehen. Es geht um eine Rebellion. Es geht um Abschaffung der im Moment herrschenden Klasse, das war damals die Monarchie. Ich mache einen Sprung ins nächste Jahrhundert. Da wurde im Jahr 1923 die sogenannte Frankfurter Schule gegründet. In Frankfurt natürlich, deshalb heißt es ja so. Und damit sind verbunden Namen wie Max Horkheimer, Wilhelm Reich, ein Papst der 68er Studentenrevolte. Bob Dylan hat darüber Lieder und Gedichte gemacht, hat einen starken Einfluss auf die 68er gehabt. Erich Fromm, Herbert Marcuse und Theodor Adorno, um nur mal beispielhaft ein paar Namen zu nennen. Diese Frankfurter Schule hat einen kulturellen Marxismus entwickelt, den sogenannten Neomarxismus, was wir heute in Europa, in ganz zumindest in Westeuropa, und ich denke, das ist in der Schweiz und in Österreich nicht anders, entwickelt. Hatten, wie schon gesagt, einen großen Einfluss auf die 68er-Bewegung, zumindest in Deutschland, und ist die Wurzel der heutigen sogenannten politischen Korrektheit, oder heute drückt man ja alles auf Englisch aus, Political Correctness. Und damit sind wir bei der Gender-Ideologie, denn diese politische Korrektheit brachte, muss es ja mittlerweile längst in der Vergangenheit formulieren, brachte vor mindestens 50 Jahren die Gender-Ideologie hervor. Und nun betrachten wir uns mal das Programm. Und ich möchte hier auch bewusst, ich hatte Ihnen gerade 5 Punkte gezeigt, auch wiederum 5 Punkte zeigen von Ihnen selber, was Sie selber sagen, was das bedeutet und was Sie wollen. Dale O'Leary fasst in ihrem Buch The Gender Agenda die Abschlussresolution der 4. Weltfrauenkonferenz in Peking 1995, das ist fast 30 Jahre her, völlig unbemerkt von der Welt. Die Punkte in Peking folgendermaßen zusammen. 5 Punkte. Erstens. Sie sagt, in der Welt braucht es weniger Menschen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Punkt Nummer 1. In der Welt braucht es weniger Menschen. Liebe Geschwister, was für eine Anmaßung, wer sind denn wir? Und mehr sexuelle Vergnügungen. Verstehen Sie, um die sexuellen Vergnügungen geht es in zweiter Linie. In erster Linie geht es um die Reduktion der Weltpopulation. Verstehen Sie? Es braucht die Abschaffung der Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was für ein Irrsinn, sowie die Abschaffung der Vollzeitmütter. Liebe Geschwister, ich bin ein Mann und ich bin gerne ein Mann und will nicht eine Frau sein. Und ich hoffe, die Frauen unter uns sind auch gerne weiblich. Verstehen Sie, wir werden dazu erzogen, gesellschaftlich von oben her erzogen, dass die Männer Frauen werden und die Frauen Männer werden. Ganz wortwörtlich biologisch, aber natürlich auch soziologisch, dass die Männer Frauenrollen übernehmen und die Frauen Männerrollen. Zweitens. Da mehr sexuelles Vergnügen zu mehr Kindern führen kann, braucht es freien Zugang zu Verhütung und Abtreibung für alle und Förderung homosexuellen Verhaltens, da es ja dabei nicht zur Empfängnis kommt. Drittens, in der Welt braucht es einen Sexualkundeunterricht für Kinder. Die fangen im Kindergarten schon an. Für Kinder und Jugendliche, der zu sexuellem Experimentieren ermutigt. Was für eine Perversion ist denn das? Es braucht die Abschaffung der Rechte der Eltern über ihre Kinder. Die Frau ist das Haupt des Mannes, die Kinder geben zu Hause in der Familie den Ton an und die Eltern haben zu gehorchen. Versteht ihr? Versteht ihr? Hier wird die gute Ordnung Gottes bewusst auf den Kopf gestellt. Viertens, die Welt, die begnügen sich nicht mit Regionen. Die Welt braucht eine 50-50 Männer-Frauen-Quotenregelung für alle Arbeits- und Lebensbereiche. Alle Frauen müssen zu möglichst allen Zeiten einer Erwerbstätigkeit nachgehen, damit sie sich ja nicht mehr um die Kinder kümmern können. Und fünftens, denken Sie an Karl Marx, Religionen, die diese Agenda nicht mitmachen, müssen der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Ich denke, da müssen doch bei den Christen die Alarmglocken schrillen. Da müssen wir doch merken, worum es geht hier. Hier noch einmal eine Folie, wo diese soeben erwähnten Punkte gegenübergestellt werden. Ich wiederhole es ganz kurz für die Aufnahme. Das Kommunistische Manifest, erstens Abschaffung des Privateigentums, zweitens Abschaffung der Familie, gesellschaftliche statt häusliche Erziehung, drittens Abschaffung der Nationalität, viertens Abschaffung von Religion und Moral, fünftens Erkämpfen der Demokratie und auf der anderen Seite haben wir Abschaffung der Unterschiede von Männern und Frauen, freier Zugang zur Verhütung und Abtreibung, Förderung homosexuellen Verhaltens, drittens Abschaffung der Rechte der Eltern über ihre Kinder, viertens 50-50 Männer-Frauen-Quotenregelungen für alle Arbeits- und Lebensbereiche, nicht nur in der Arbeitswelt, alle Lebensbereiche. Und fünftens, Religionen, die nicht mitmachen, werden der Lächerlichkeit preisgegeben. Und haben Sie gemerkt, das Wichtigste habe ich nicht vorgelesen, das steht hier, fett. Darum geht's eigentlich, um die Reduktion der Weltpopulation. Das ist das eigentliche Ziel der Gender-Ideologie. Sie wissen, ah, die sind nicht dumm, die wissen auch, dass sie die Weltbevölkerung, die zu, sage ich mal, 97% heterosexuell ist, nicht zu homo- und transsexuellen machen können. Das funktioniert überhaupt nicht. Also brauchen wir andere Mittel. Wie gehen Sie vor, ganz raffiniert? Überhaupt nicht demokratisch, das Volk wird überhaupt nicht gefragt, sondern das ist eine sogenannte Top-Down-Strategie. Wir haben vor über 20 Jahren in Bayern, und nicht nur in Bayern, das war im Bund, das war in der EU so, haben wir Controlling-Instanzen eingeführt, die gab es bis dahin nicht. Stehen Sie? Da geht es um die Überwachung von oben her. Das Ganze geht von der UNO aus, von Weltorganisationen. Geht dann, wir leben in Europa, auf die EU, das ist jetzt aus deutscher Sicht, aber ich denke, dass das in der Schweiz sehr ähnlich ist. Auf den Bund, auf Bundesrecht bricht Landesrecht und vom Land in die Bezirke, Städte und Kommunen. Das ist die Vorgehensweise und ich muss fast schon sagen, das war die Vorgehensweise, denn sie sind schon fast am Ziel angekommen. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema. Das war die Einleitung. Und ich beginne mit Veränderungen in der Psychiatrie, bevor ich zum eigentlichen Thema komme, zu den Veränderungen im Recht. Anomie. Unrecht, Gesetzlosigkeit, Gesetzwidrigkeit, darum geht's ja. Denn die Psychiatrie geht der Jurisprudenz, der Rechtswissenschaft und vor allem der Rechtsprechung, der Rechtspraxis, werden Sie gleich sehen, immer ein paar Jahre voraus. Bereits im Jahr 1992, das ist nun also exakt 30 Jahre her, haben wir in der Psychiatrie, damals noch die ICD-10, das ist die internationale Klassifikation, die steht für Disease, Krankheit, von Erkrankungen, damals in der 10. Auflage. Das ist ICD-10. Das ist also ein weltweites Diagnosesystem für alle Ärzte. Und das 5. Kapitel ist insbesondere für die Psychiatrie. Und in diesem 5. Kapitel der ICD-10 wurde damals, vor 30 Jahren, die Homosexualität als Diagnose, also das heißt als sexuelle Störung, aufgehoben. 2013, DSM-5 ist das amerikanische System, 2013 bereits, hat die Revision damals der DSM-5 ergeben, dass es eine Geschlechterrolle außerhalb der Norm der Zweigeschlechtlichkeit geben kann. In der Psychiatrie. Was ja unsere Aufgabe ist, wo wir uns um sexuelle Störungen kümmern sollen. Stehen Sie, wir können doch nicht hergehen und einfach die Störung zur Norm erklären. Die Krankheit für gesund erklären. Und genau das ist passiert. Und insbesondere in diesem Jahr, seit 1. Januar 2022, gilt, da haben Sie lange daran gearbeitet, weltweit, die ICD-11. Und hier wurden sämtliche Störungen der Geschlechtsidentität, das ist der Transsexualismus, der Transvestitismus und Störungen der Geschlechtsidentität des Kindesalters, aufgehoben, gibt es nicht mehr, und wurden ersetzt durch die Diagnose, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, einer Geschlechtsinkongruenz. Was ist denn das, liebe Geschwister? Was ist denn eine Geschlechtsinkongruenz? Was soll denn das sein? Das ist eine Diagnose, das muss man ja schon fast in Anführungszeichen setzen, die nicht als psychische Störung eingeordnet wurde, sondern als Zustandsform der sexuellen Gesundheit. Verstehen Sie? Das bedeutet, auf Deutsch gesagt, Transsexuelle sind gesund. Das sind keine Perversen. Die sind nicht abnorm. Das sind nicht Abnormitäten seelischen Wesens, so wie ich das noch gelernt habe. Die sind jetzt gesund. Weh denen, die Böses gut nennen und Gutes böse. Unser Denken, wir sollen umerzogen werden. Nicht nur im Verhalten. Dem Verhalten geht das Denken voraus. Und das Denken des Menschen drückt sich aus in der Sprache. Deshalb müssen wir mit den Patienten reden, eine Anamnese erheben. Unser Denken soll geändert werden, unsere Sprache soll geändert werden. Wir sollen verdummt werden durch das sogenannte Gendern der Sprache. Dabei kommen Sätze heraus. Ihr kennt das vielleicht sogar schon vom alten Bundeskanzler Kohl. Damals ging es schon an. Wie zum Beispiel, die Wählerinnen und Wähler entschieden sich vorrangig für Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für eine bessere Integration von Flüchtlinginnen und Flüchtlingen einsetzen. Liebe Geschwister, was für ein Schwachsinn. Und da machen wir mit. Machen wir da mit. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle das sehr gute Buch von Thomas Kubelik empfehlen. Das hier soll heißen, genug gegendert, nicht gegendert. Da muss man ja schon zweimal hinschauen, dass das gegendert, das ist es ein Wort, das gab es früher überhaupt nicht. Eine Kritik der feministischen Sprache. Und das hat Einzug gehalten in die Ämter. Wir dürfen nicht mehr so schreiben, wie wir das früher gelernt haben. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist. Bei uns in Deutschland, kann ich sagen, ist das ganz, ganz schlimm. Auch bei Bewerbungen, Sie kennen das vielleicht. Dürfen wir nicht mehr MW schreiben, sondern müssen schreiben, müssen schreiben und W eben nicht. Das ist ein Grund zur Klage. MWD. Und D steht für divers. Und divers ist alles Mögliche außer männlich und weiblich. Was für ein Irrsinn. Und nun komme ich zu den juristischen Veränderungen und möchte mich dabei beschränken auf die letzten circa 50 Jahre. 1969, merken Sie, ein Jahr nach dieser 68er Studentenrevolte in Deutschland. Die waren sehr schnell und damals war zunächst die Große Koalition in Deutschland. Abschaffung der Strafbarkeit der Gotteslästerung, so ging es an. Viele Deutsche wissen heute gar nicht mehr, dass Gotteslästerung überhaupt einmal strafbar war in Deutschland. So weit haben wir uns schon vom Wort Gottes entfernt. Mittlerweile, wie gesagt, das ist über 50 Jahre her. Noch im selben Jahr Abschaffung der Strafbarkeit des Ehebruchs. Und ich möchte Ihnen hier zeigen, wie die Anomie, wie der Geist der Anomie, der Geist der Gesetzwidrigkeit wirkt bei uns. Im selben Jahr noch Einführung der Sexualerziehung als Pflichtfach in den Schulen. Und ich müsste hier auch ergänzen, zumindest heute, und auch in den Kindergärten und Kitas, Kindertagesstätten schon, wird die Sexualität der Kinder verdorben im Sinne der Gender-Ideologie. 73. Die Freigabe der Pornografie, eine verheerende Wirkung auf die Jugend damals. Free Sex, ich weiß es noch gut. Das war für uns damals, ich bin da aufgewachsen in diesem Geist, das Paradies. Sex and Drugs and Rock'n'Roll hat Ian Dury 73 in diesem Jahr eine Platte raus. Mir hat sie nicht gefallen, aber verstehen Sie, das war das Motto damals. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Das ist der Unzuchtsgeist, das ist derselbe Geist, den Sie im 19. Jahrhundert Wein, Weib und Gesang nannten. Derselbe Geist, den die Römer Bacchus nannten. Derselbe Geist, den die Griechen Dionysos nannten. Es ist nichts Gutes. Verstehen Sie, das sind Lehren der Dämonen, das will ich damit sagen. Lasst euch nicht verführen. Seid wachsam, seid nüchtern. 76, die Liberalisierung der Abtreibung. Und da sind wir am Punkt. Das ist ihr größter Erfolg. Erfolg natürlich in Anführungszeichen. 77, Wegfall des Schuldprinzips bei Scheidungen. Das sogenannte Schuldprinzip, das bis dahin noch galt, fiel weg und wurde ersetzt durch das sogenannte Zerrüttungsprinzip. Schauen Sie mal, wie viele Ehen geschieden wurden seitdem. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit und vor allem im Westen. In Europa und Amerika, ganz, ganz schlimm. Und schon 80. Das ist über 40 Jahre her, haben wir in Deutschland schon das Transsexuellengesetz, wo sie gesetzlich geregelt haben, wie das genau läuft. Denn es geht ja hier nicht nur um Chirurgen, ne, die das Geschlecht ganz praktisch umwandeln, sondern hier brauchen wir auch Psychotherapeuten, die, und zwar zwei sogar, unabhängig voneinander, die bescheinigen, dass die Seelen auch stabil und integer sind. Nicht, dass der Mann, der eine Frau wurde, nach 5 Jahren wieder ein Mann werden will. Das soll nicht sein. Und drittens, natürlich auch die Juristen müssen mitmachen. Denn der Amtsrichter muss amtlich bescheinigen, dass Marius jetzt Maria heißt. Beziehungsweise Maria Marius. Verstehen Sie? 1980 war das so. Und heute stehen wir in der großen Gefahr, dass das heute revidiert wird, aber nicht zum Guten hin. 1993, dann nach der Wende, wurde die Abtreibung straffrei bis zur 12. Woche und für Schwangere sogar bis zur 22. Woche. Bei sogenannter medizinischer Indikation war die Abtreibung sogar bis zur Geburt möglich. Und ich muss sagen, nicht nur möglich, sondern rechtlich einwandfrei bis zur Geburt. 94, Abschaffung der Strafbarkeit der Homosexualität. Erinnern Sie sich an die Folie vorhin? Die Psychiatrie war 2 Jahre schneller. Und nun folgt das Recht. Und 99, ein ganz finsteres Jahr, wurde Gender Mainstreaming als Leitprinzip und Querschnittsaufgabe in die Politik eingeführt. Und ich sage Ihnen, bei uns, ich habe damals keinen Menschen gekannt, keinen einzigen, der wusste, was Gender Mainstreaming überhaupt bedeutet. Und ich wusste es ja auch nur, weil ich bei einer bayerischen Bezirksregierung gearbeitet habe. Und das daher mitbekommen habe, diese Top-Down-Strategie. 2001 die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft. Und noch im selben Jahr die Anerkennung der Prostitution als Dienstleistung und sozialversicherter Beruf. Das bedeutet, dass 90% der Deutschen, weil 90% gesetzlich versichert sind, das mitfinanzieren, ob sie wollen oder nicht, weil sie gesetzlich krankenversichert sind. 2006 das AGG, wie es heute heißt, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, vielleicht besser bekannt mit dem Namen Antidiskriminierungsgesetz, wie es damals im Entwurf diskutiert wurde, und das ist ein Übel bis zum heutigen Tag, denn wir werden morgen vielleicht noch mehr sehen wie heute, wie unsere Grundrechte mittlerweile, ja, ich kann es nicht anders sagen, ausgehöhlt wurden. 2013 stärkt das Bundesverfassungsgericht das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare. Sie kennen vielleicht Elton John, den britischen Rockmusiker, der sich damit brüstet, dass er mit seinem Mann Kinder erzieht, die er adoptiert hat. 2 Väter. Oder auf der anderen Seite geht genauso 2 Mütter. Zerstörung von Ehe und Familie. 2013 die steuerliche Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaft und 2016 zumindest in Baden-Württemberg ein neuer Bildungsplan, Umgang mit heterogenen Lerngruppen, vor allem in den Schulen, aber wie gesagt auch schon in den Kindergärten ist das so. 2017 im März beschließt die Bundesregierung die Rehabilitierung und finanzielle Entschädigung von früher verurteilten Homosexuellen. Die wurden jetzt also auch noch entschädigt dafür, dass sie früher mal verurteilt wurden. Und im selben Jahr, im Oktober, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das bedeutet nichts anderes als Zensur, als Abschaffung der Meinungsfreiheit. Ich denke, Lothar hat da gute, in Anführungszeichen, Erfahrungen gemacht damit. Ja, mit dem. Auch das Personenstandsgesetz, einige Änderungen, zum Beispiel im Jahr 2017 die Ehe für alle, fällt in dieses Gesetz. 2018 die Einführung, ich sagte es vorhin bereits, des dritten Geschlechts divers. Und dann im Juni 20 das Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen. Da geht es nicht um eine Konversion von einer Religion zur anderen, sondern von einer Geschlechtlichkeit zur anderen. Wenn zum Beispiel ein Homosexueller unter seiner Homosexualität leidet und einen Psychotherapeuten aufsucht, dann wird der Psychotherapeut bestraft, weil es nicht sein kann, dass er einen sexuell gesunden Menschen behandelt. Homosexualität darf nicht behandelt werden. Und jetzt muss ich sagen, seit Januar 22, auch Transsexualität darf nicht behandelt werden, denn es ist ja eine Geschlechtsinkongruenz, was auch immer das ist, sein soll. Wie schaut die Zukunft aus? So? Für die Aufnahme, hier küsst eine Braut im Brautkleid einen Hund, auch im Bräutigamskleid, hätte ich beinahe gesagt, es ist egal, was er anhat. Verstehen Sie die Perversion hinter dem Ganzen? Was kommt als nächstes? Die Homosexualität haben wir abgeschafft, die Transsexualität haben wir abgeschafft. Was kommt als nächstes? Das ist Sodomie. Die Grünen haben in den 80er Jahren schon diskutiert, ob wir nicht vielleicht die Pädophilie salonfähig machen wollen und sollen. Wo sind wir denn? Liebe Geschwister, da dürfen wir nicht mitmachen. Ganz eindeutig, da müssen wir uns rühren. Und der Gipfel ist das im vergangenen Jahr. Der sogenannte Matic-Bericht. Das ist die jetzige Legislaturperiode im Europäischen Parlament von 19 bis 24. Und das hier ist ein Plenarsitzungsdokument vom 21.05.2021. Der Bericht über die Lage im Hinblick auf die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte in der EU im Zusammenhang mit der Gesundheit von Frauen. Und das sagt nichts anderes als, dass die Abtreibung als Menschenrecht gelten soll, von nun an in ganz Europa. Also mit Europa meine ich die EU. Das ist Recht, seitdem in der EU. Das nicht nur, das allein ist schon, das stinkt zum Himmel. Abtreibung ist nicht Tötung. Abtreibung, ich sage es ganz direkt, was Abtreibung ist. Es ist Mord. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. In Deutschland wird unterschieden zwischen Tötung und Mord. Und beim Mord müssen ganz bestimmte Kriterien erfüllt sein, die stehen im Gesetz. Zum Beispiel die Heimtücke. Und Heimtücke bedeutet Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers. Wenn der Embryo, wenn der Fötus nicht arglos und nicht wehrlos ist, dann frage ich, wer denn dann? Was ist denn dann ein Mord? Aber Sie erklären einfach, das ist kein Mensch. Deshalb ist es auch keine Tötung. Und schon gleich gar nicht ein Mord, das darf ich nicht sagen. Das sind Ärzte, die protestiert haben, vor einem großen Klinikum in Deutschland verhaftet worden und mussten sich vor dem Amtsgericht verantworten, weil sie diese Wahrheiten gesagt haben, öffentlich, in der Öffentlichkeit. Nicht nur, dass Abtreibung als Menschenrecht gelten soll, das Leben der ungeborenen Kinder mit keinem Wort, das Leben und die Rechte der ungeborenen Kinder mit keinem Wort erwähnt wurden, sondern auch Mediziner und anderes Gesundheitspersonal soll es erschwert werden, aus Gewissensgründen Abtreibungen abzulehnen oder nicht durchzuführen. Stehen Sie? Da werden die Ärzte, die helfen wollen, noch kriminalisiert. Und hier haben wir den Erfolg, in Anführungszeichen, dieser Gender-Ideologie in den letzten circa 50 Jahren. 2 Milliarden Tote, das sind 2000 Millionen Tote, circa 40 Millionen pro Jahr im Mutterleib umgebracht. Das muss uns auf die Knie zwingen, liebe Geschwister. Wie gehen wir damit um? Ist uns das egal? Machen wir da so weiter, wie wenn nichts geschehen wäre? Ich weiß nicht, wie viele Geschwister betroffen sind. Wir können Buße tun. Wir müssen Buße tun. Und was sagt die Kirche dazu? Am 7. April 2014 wurde von der Evangelischen Landeskirche in Hannover ein Studienzentrum für Genderfragen in Kirche und Theologie eröffnet. Und die erste Studienleiterin war die Lesbe Professor Dr. Claudia Janssen. Und zur Eröffnung sagte sie, wörtliches Zitat von Frau Professor Janssen: Ich wünsche mir für das Studienzentrum der EKD für Genderfragen in Kirche und Theologie, dass es ein Ort des Dialogs wird. Der Begriff Gender öffnet sich für den ganzen Reichtum an Forschungsdiskursen, an die wir anknüpfen können. Feministische Theologien, Rassismusdiskurse, insbesondere den christlich-jüdischen Dialog, Queer-Theologien, was auch immer das ist, Queer-Theologien, ökumenische, interreligiöse und postkoloniale Diskurse. Ich persönlich lehre mich den Fragen des Geschlechterverhältnisses aus feministischer Perspektive an und will aus den Dialogen lernen. Nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern zwischen allen Geschlechtern. Und damit meint sie zwischen Menschen, die hetero, bisexuell, lesbisch, schwul, transgender, intersexuell, queer sind. Ein Institut der Kirche. Was sagt die Kirche dazu? Die evangelische Kirche in Deutschland entwickelt Gegenstrategien, um auf die sogenannte, die würden uns wahrscheinlich Anti-Gender-Bewegung nennen, zu reagieren und veranstalten bereits im Dezember 16 einen Kongress, bei dem über Stammtischparolen und Menschenverachtung informiert werden sollte. Verstehen Sie, wie hier die Wahrheit auf den Kopf gestellt wird? Wir sind diejenigen, die menschenverachtend denken und reden. So werden wir hingestellt. Und auch heuer, in diesem Jahr, im September 22 an der Ruhr-Universität in Bochum, ein Seminar, das heißt Weltkrieg gegen Ehe und Familie, Zerstörung des Menschen und der Zivilisation, neue Weltordnung. Also ehrlich sind Sie schon. Die Polemiken gegen Gender, schreiben Sie, überbieten sich seit Jahren an Schrille. Wie viel Theologie steckt im Feindbild Gender? Und welche theopolitische Bedeutung hat der extrem antiliberale Ruf nach einer Rückkehr zur vermeintlich natürlichen Geschlechtsordnung? Verstehen Sie? Die natürliche Geschlechtsordnung ist etwas Krankhaftes für Sie. Eine Kooperation des Studienzentrums der EKD für Genderfragen in Kirche und Theologie mit dem Maria-Oda-Center für International Gender Studies in Bochum. Das sind Ihre Partner. Ich komme langsam zum Schluss. Die Gender-Mainstreaming-Ideologie ist keine Befreiung von althergebrachten Strukturen, wie sie es uns verkaufen möchten, sondern eine Versklavung des Menschen. Mittels Manipulation des Denkens und Umgestaltung von Grundrechten mit dem Ziel der Zerstörung der menschlichen Identität, insbesondere der Geschlechtsidentität und der Gesellschaft, wie sie bisher war. Es geht wie sie es genau umkehren und auf den Kopf stellen, aber tatsächlich um nichts weniger als um die Vorbereitung einer neuen Weltordnung. Wie gesagt, die wirken weltweit. Entstanden ist das Ganze übrigens 85 in Afrika, 95 in Peking und jetzt wirkt es insbesondere im Westen, aber die begnügen sich nicht mit Amerika und Europa, sondern wie gesagt, weltweit soll dieses Umerziehungsprogramm wirken. Methoden sind die Umgestaltung der Gesellschaft und das Ziel ist kein geringeres als die Errichtung einer Weltherrschaft. Das muss uns Christen eigentlich nicht überraschen, denn wir kennen das ja vom Wort Gottes her. Und dieses Ziel soll leichter erreicht werden durch die Verminderung der Weltbevölkerung. Das muss uns klar sein, dass das das eigentliche Ziel ist, die Reduktion der Weltbevölkerung. Noch einmal, es geht hier nicht um Homosexualität und Transsexualität, was der Begriff Gender, Mainstream, das ist ja das soziale Geschlecht im Gegensatz zum biologischen Geschlecht, was dieser Begriff impliziert, wie wenn es Ihnen um das Wohl unserer sexuellen Gesundheit ginge. Es geht um die Zerstörung des Menschen. Um die Zerstörung von Ehe und Familie, um die Zerstörung des Volkes Gottes und der Ordnungen Gottes. Das ist ein antichristlicher Geist, der hier wirkt. Was können wir tun? Wie gesagt, wir sollten nicht den Kopf in den Sand stecken. Diese Dinge könnten einen leicht entmutigen. Und noch dazu kommt gerade jetzt auch durch die Corona-Pandemie dieser Gewissenskonflikt, den wir ja schon immer haben. Es ist ja nicht erst seit diese Worte hier in der Apostelgeschichte und im Römerbrief sind 2000 Jahre alt. Und wir sind in diesem Gewissenskonflikt. Es gilt für uns Römer 13 genauso wie Apostelgeschichte 5. In Römer 13 heißt es, dass jeder Mann der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, untertan sei. Und dem müssen wir ja guten Gewissens Folge leisten. Aber wir kennen auch das Wort in Apostelgeschichte 5, 29 zum Beispiel, auch in Apostelgeschichte 4, wo es heißt, dass wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Und das bindet uns auch in unserem Gewissen. Also was sollen wir jetzt tun, wenn es hier zu Konflikten kommt? Was ist absolut, was ist relativ? Der Gehorsam Gott gegenüber gilt meines Erachtens immer, bedingungslos. Gott meint es gut mit uns. Gott ist gut. Und Gott möchte uns herausführen aus dieser Welt, heraus aus diesem Fleisch, heraus aus uns, weg von unseren Sünden, hin zu ihm. Hier haben wir genau das Gegenteil. Wir sollen weggeführt werden von ihm. Und dieses Wort in Römer 13, dass wir der Obrigkeit untertan sein sollen, gilt meines Erachtens nicht absolut. Mit anderen Worten, das hat eine Grenze. Wir können der Obrigkeit nicht einen absoluten Gehorsam leisten. Wo kommen wir denn da hin? Denkt an Corrie ten Boom zum Beispiel, die der Obrigkeit ungehorsam war. Denkt an David, denkt an Daniel, denkt an unseren Herrn selber, denkt an die Apostel. Es gibt so viele biblische Beispiele auch dafür, dass wir verpflichtet sind, der Obrigkeit ungehorsam zu sein. Und zwar wann? Wenn es kollidiert, das war das Recht, das Gesetz, das, was die Obrigkeit fordert, wenn es kollidiert mit dem Wort Gottes. Das ist die Grenze. Wenn wir das sehen, dass unsere Gemeinden geschlossen werden, zum Beispiel, müssen wir sagen, nein, da machen wir, und zwar guten Gewissens, nicht mit. Wir müssen uns nicht absolut der Obrigkeit unterordnen. Meines Erachtens geht das noch nicht einmal aus Römer 13 hervor. Aber das ist eine Frage der Exegese. Was können wir tun? Liebe Geschwister, es gibt so viele Stellen im Wort Gottes. Wir haben uns jetzt konkret 2. Thessalonicher 2 betrachtet. Wenn wir dieses Kapitel mal anschauen, das hat 17 Verse. 12 Verse spricht Paulus eine Gruppe von Menschen an, und ich denke, das sind die meisten Menschen leider, die gerichtet werden, wo diese Zustände herrschen. Damals noch nicht die Gender-Ideologie, Aber Zustände, sündhafte Zustände, die Gott richten muss. Und ab Vers 13 heißt es, wir aber. Oder 1. Thessalonicher 5, Vers 4, da sagt er auch, ihr aber, liebe Brüder, gehört nicht zur Finsternis. Ihr seid nicht Kinder der Finsternis, ihr seid Kinder des Lichts. In Hebräer 6, in Hebräer 10, in Joel 2, es gibt so viele Stellen, wo dieses Aber sichtbar wird im Wort Gottes. Gott unterscheidet zwischen der Welt und dem Geist Gottes, zwischen den Ungläubigen und den Gläubigen. Und er behandelt sie auch anders. Und deshalb sollen wir auf der richtigen Seite sein. Auf seiner Seite. Auf der Seite Jesu Christi, auf der Seite der Kinder Gottes, auf der Seite der wahren Christen. Denn die Welt wird gerichtet werden. Wir müssen uns zurückbesinnen auf das Wort Gottes. Metanoia heißt eigentlich im Griechischen, dass wir, nous ist der Denkapparat. Die Buße, was Luther an vielen Stellen mit Buße übersetzt ist, das geht im Herzen an. Später folgt die Umkehr. Ich muss anders denken, und die wissen ja auch, die wollen uns ja auch umerziehen zu einem anderen Denken. Wir müssen dieser Paranoia, Metanoia gegenübersetzen. Wir müssen Buße tun, auf Deutsch gesagt. Wir müssen denken im Sinne Jesu und der Apostel, uns prägen lassen vom Wort Gottes und nicht von dieser Welt. Das bedeutet ganz konkret, dass wir uns vom Zeitgeist distanzieren, ganz bewusst distanzieren, dass wir das richtig einschätzen, was hier abgeht, und dass wir auch praktische Konsequenzen daraus ziehen. Nicht sagen, ja, das ist halt so. Puh. Das heißt, dass wir uns praktisch distanzieren davon und uns dem Herrn zuwenden. Das bedeutet Buße. Dass wir uns wegwenden von der Welt, wegwenden vom Fleisch und uns hinwenden zu ihm. Umkehr und uns prägen lassen vom Wort Gottes und uns führen lassen vom Heiligen Geist Gottes. Das ist unser Vorrecht, liebe Geschwister. Wir müssen uns zurückbesinnen auf traditionelle christliche Werte. Es war doch nicht alles schlecht, was wir gelernt haben hier. Und zwar, ich meine jetzt nicht nur die letzten 50 Jahre, sondern die letzten Jahrhunderte in der Schweiz, in Deutschland, in Europa. Unsere Kultur ist nicht nur Rom und Griechenland. Unsere Kultur ist vor allem das Wort Gottes. Was hat uns denn geprägt seit Karl den Großen? Das Christentum, das Wort Gottes. Gute Werte folgen daraus. Denkt an die Diakonie, Caritas und so weiter. Gute soziale Dienste, gute soziale Werke, Hilfe für die Menschen, Evangelisation. Sollen wir das alles lassen jetzt, nur wegen den Gender-Ideologen? Wem folgen wir? Von wem lassen wir uns prägen? Und wir können ganz konkret aufklären, nicht nur die Ärzte, sondern wir als Christen, stehen Sie mich bitte nicht falsch, ich meine jede Schwester, jeden Bruder, der den Geist Gottes ja in sich wohnen hat. Wir können uns doch von diesem guten Geist Christi führen lassen und die Leute aufklären und ihnen sagen, schaut mal, das ist nicht normal, das ist abnorm, das ist nicht gesund, das ist krank. Das können wir den Leuten sagen. Denen, es muss nicht jeder öffentliche Vorträge halten, aber jeder spricht doch mit Leuten. Jeder hat Nachbarn. Jeder kommt mit Menschen zusammen. Und wir können alle diese Aufgabe wahrnehmen und aufklären und sagen, was hier los ist. Und einen Gegenpart einnehmen und nicht mitmachen und blind mitlaufen, einfach mit der Masse. Mainstreaming zum Hauptstrom machen. Wir, liebe Geschwister, sind nicht Teil dieses Hauptstroms. Wir sind ein anderer Strom. Wir sollten uns in dem Strom befinden, der aus dem Tempelbezirk kommt. Das lebendige Wasser des Heiligen Geistes. Und uns führen lassen von dem Geist, der in uns wohnt und der mächtiger ist als der Geist, der in dieser Welt wirkt, wie uns Johannes sagt in seinem ersten Brief, im ersten Johannesbrief. Und, liebe Geschwister, Evangelisation. Der Auftrag des Herrn ist noch nicht zu Ende. Wir sollen immer noch Hirten sein, Seelsorger sein, die Völker lehren, die Völker zu Jünger machen, taufen und vor allem evangelisieren. Auf das ist ja ein griechisches Wort. Auf Deutsch, ihnen die gute Botschaft bringen, dass Jesus gekommen ist, Gott, Fleisch wurde und für uns gestorben ist am Kreuz und unsere Sünden getragen hat und unseren Tod getragen hat und uns dafür, der fröhliche Tausch, wie Luther das genannt hat, sein Leben gegeben hat. Was für eine fröhliche Botschaft ist das? Liebe Geschwister, lasst euch nicht irre machen von den Gender-Ideologen. Wie gesagt, wir könnten, und ich kann das gut verstehen, mir ging es auch oft so, dass ich den Kopf am liebsten in den Sand gesteckt hätte. Aber das ist eine fleischliche Haltung. Darum ist das Gebet so wichtig, das tägliche Gebet und auch die Gemeinschaft, die wir pflegen sollen und die wir uns bitte nicht dazu morgen Abend dann mehr, wie uns die Gemeinschaft zerstört werden soll. Das ist morgen dann Teil 2. Lasst euch das nicht nehmen. Lasst den Geist Gottes in euch wirken. Und ich schließe nun wirklich mit dem Wort Gottes zunächst für die Gender-Ideologen und ihre Anhänger. Ihr kennt das sicherlich aus dem Buch des Propheten Jesaja, 5, Vers 20, wer es genau wissen will, wo es heißt, wehe denen, ich sagte es vorhin schon, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Und hier könnten wir für unser Thema ergänzen, die Krankes gesund und Gesundes krank nennen. Wehe denen. Wir dürfen das auch noch sagen. Manchmal ist es nicht schlecht, ein bisschen den Leuten Angst zu machen. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Aber in der Verkündigung darf das ja heute auch nicht mehr sein. Das ist ein anderes Thema. Ein paar Kapitel später schreibt derselbe Prophet, wie denen, die unrechte Gesetze machen, das ist die Legislative, und den Schreibern, die unrechtes Urteil schreiben, das ist die Judikative, die Richter, die es vollstrecken, das Gesetz. Und da könnte ich Ihnen jetzt viele Beispiele nennen, was da im Rahmen der Gender-Ideologie abgelaufen ist in den letzten 50 Jahren. Jeremia schreibt, das ist interessant, Jeremia, vor mehr als 2,5 Jahrtausenden schreibt er das schon. Frage doch und seht, ob auch ein Mannsbild gebiert. Denken Sie an das Bild vorhin. Warum sehe ich denn, dass alle Männer ihre Hände auf den Hüften haben wie eine Gebärende und dass alle Angesichter totenbleich geworden sind? Verstehen Sie, dieser Irrtum, dieser Irrwahn führt uns in den Tod. Darum geht's. Es ist ein Geist des Mordens. Es ist ein Geist der Lüge. Und wir kennen den Vater des Mordes und der Lüge. Wir kennen ihn. Lasst euch nicht verführen. Und derselbe Prophet schreibt ein paar Verse weiter im selben Kapitel, die Zornglut des Herrn wird nicht nachlassen, bis er die Gedanken seines Herzens ausgeführt und zustande gebracht hat, am Ende der Tage, Endzeit, am Ende der Tage werdet ihr es recht verstehen. Und denkt an das hier, ob ein Mannsbild gebiert. Das hat man bis in unsere heutige Zeit überhaupt nicht verstehen können. Man hat das immer irgendwie bildlich genommen. Ein Mann kann doch kein Kind kriegen. Sehen Sie, wie weit wir uns schon verirrt haben? Was sollte noch alles kommen? Und nun schließe ich wirklich mit einem Wort für uns, die wir an Gottes Wort glauben. Und ich lese diese Verse aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 6, von Vers 14 ab bis zum 1. Vers des 7. Kapitels, wo Paulus schreibt, und ich bitte euch jetzt, bevor ich das lese, lest das nicht als ein historisches Wort, das Paulus den Korinthern vor 2000 Jahren geschrieben hat, sondern es ist das Wort Gottes. Ihr könnt das übrigens von 1. Mose bis Offenbarung 22, könnt ihr das Wort Gottes so lesen, dass der Herr jetzt zu dir spricht. Er ist der Redende, du bist der Hörende. Lass dich ansprechen vom Wort Gottes. Also nicht Paulus schreibt den Korinthern, sondern Gott sagt jetzt dir. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Und was hat das Licht für eine Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und jetzt kommt der konkrete Befehl an uns. Etwas moderner gesagt, die Bitte Gottes an dich. Geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. So will ich euch annehmen und euer Vater sein. Und ihr sollt meine Söhne und meine Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben. Merkt ihr die Liebe Gottes, die hier spricht? Meine Lieben, sagt er zu euch. So lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes auch uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Das ist das, was wir dagegen zu setzen haben. Wir sind nicht kraftlos, wie wir uns oft fühlen mögen. Wir haben eine mächtige Kraft in uns wohnen. Lassen wir uns leiten von dieser Kraft. Sie will uns umgestalten, die Kraft des Heiligen Geistes Gottes. Weg von einem steinernen Herz, wie der Prophet sagt, das ist tot, das steinerne, zu einem fleischernen Herz, das ist lebendig. Das ist gottesfürchtig. So beginnt die Weisheit mit der Gottesfurcht. Dass wir ihn fürchten und uns nicht Angst machen lassen hier, von den Mächten, die uns hier ängstigen möchten und zerstören möchten. Aber es ist an uns, von wem wir uns führen und treiben und prägen lassen. Das ist unsere freie Entscheidung. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.